Guten Abend allerseits.
Herzlich willkommen im Wimpeltausch, dem Fußball-Podcast mit Tradition.
Teil 2 unserer großen EM-Vorschau. Heute die Europameisterschaften 2000 und 2004. Die wohl erfolgreichsten deutschen Europameisterschaften der Historie. Hallo, Nico.
Hallo, Micha. Schönen guten Abend oder schönen guten Tag an alle, die zuhören. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Leider wieder nur zu zweit. Der liebe Adler ist wieder auf Reisen. Und dementsprechend
ist in München bei
wir
der
beide zusammen. Ja, genau. Ich glaube, der feiert immer noch den Halbfinaleinzug von Borussia Dortmund.
Ja, wir nehmen auf einen Tag nach dem Sieg zu Hause gegen Atletico Madrid. Das heißt, ja, wir nehmen genau zu dem Zeitpunkt auf, zu dem wir es auch veröffentlichen. Also, wir machen das hier abends um 9:30 und wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, 10:30, 11:30, irgendwie sowas ist das Ding dann online. Nico, wir sprechen über deine Lieblingseuropameisterschaft, allerdings noch nicht sofort. Wir starten
Leider
mit
nicht.
2000.
Genau.
Aber du kannst mal ein bisschen was erzählen. Wo war die denn so?
Ja, also ich selber war, glaube ich, 15 damals und mir ist die gar nicht so bewusst gewesen, dass die so nah bei uns war, und zwar in Belgien und in den Niederlanden. Ich glaube, das war die allererste Europameisterschaft, die in zwei Ländern gemeinsam ausgeführt wurde. Jedes Land durfte vier Stadien ins Rennen bringen. Da hatten wir einmal in Belgien Brüssel, Brügge, Lüttich und Charleroi. Und in den Niederlanden war Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven und Arnhem. Wobei das Finale, kommen wir später noch, in Rotterdam in De Kuip stattgefunden hat.
Ja,
Genau.
und die Teilnehmer dieser Europameisterschaft, es waren 16 an der Zahl, auf vier Gruppen verteilt. Gruppe A mit Deutschland, Rumänien, Portugal und England. Schon mal ein Knaller, muss man schon mal sagen, so von den Namen her. Wir sind ja auch nicht so weit weg von 94, ne? Das heißt, so Rumänien auch noch immer so in der Georgia Hagi-Nachgeneration. Also auch nicht so schlecht. Gruppe B, Belgien, Schweden, Türkei und Italien. Belgien als Ausrichter, Italien immer stark, Schweden und Türkei auch immer für eine Überraschung gut. Also auch keine schlechte Gruppe. Wobei muss man sowieso sagen, dass die Europameisterschaften weniger Ausfälle produzieren, was die Mannschaften betrifft, als die Weltmeisterschaften, ne? Da gibt es die Paradiesvögel. Bei den Europameisterschaften eher weniger. Gruppe C, Spanien, Norwegen, Jugoslawien und Slowenien. Jugoslawien?
Genau, das war das letzte Turnier, wo die als Jugoslawien antreten durften.
Ich wollte gerade sagen, 2002 war es doch dann schon Kroatien.
Genau, das ist
Stopp.
richtig.
Stopp. Wir sind doch 98 schon gegen Kroatien rausgeflogen.
Ja, Jugoslawien durfte, also Serbien war noch nicht offiziell Serbien, sondern noch Jugoslawien.
Das
Andere
heißt,
waren Splitternationen.
Weil
Es war eigentlich Serbien.
Slowenien ist nämlich auch dabei. Ne, wir
genau,
haben
es
hier
war
in
eigentlich
Gruppe C
Serbien.
Jugoslawien und Slowenien.
Genau. Also es ist eigentlich Serbien, nur unter dem Namen Jugoslawien noch.
Das ist interessant. Guck mal, wieder was gelernt. Denn wie gesagt, 2 Jahre vorher ist Deutschland ja bereits im Viertelfinale gegen Kroatien ausgeschieden. Deswegen ein Gesamt-Jugoslawien gab es da schon länger nicht mehr. Gruppe D, machen wir es komplett. Frankreich, Dänemark, die Niederlande und Tschechien. Auf jeden Fall auch keine schlechte Gruppe. Ja,
Nee, ist
also,
nicht ohne.
nee, grundsätzlich nicht ohne. Schauen wir doch
Aber du
mal.
sagst es ja auch schon. Du hast halt kein Honduras, kein Costa Rica oder sowas dazwischen, ne? Du hast
Genau.
zwar so mal Ausnahmen, werdet ihr gleich nur bei EM 2004 hören. Da gibt es eine kleine Ausnahme.
Griechenland.
Ja, auch.
Wo
Das
sind
ist
die
irgendwie
eigentlich
absurd.
2000 gewesen? Gab es König Otto noch nicht?
Genau, König Otto durfte noch nicht regieren und dementsprechend keinen. Aber da kommen wir später noch dazu, warum es bei Griechenland oft nicht dazu gereicht hat,
Weißt du es
Fett zu
auswendig,
nehmen.
warum es 2000 nicht gereicht hat?
Nee, das nicht auswendig. Ich weiß nur, dass es immer, in Griechenland ist es ein bisschen schwierig mit der nationalen Mannschaftsberufung. Da haben die großen Teams immer relativ großen Einfluss gehabt auf die Nationaltrainer. Und König Otto war der Erste, der sich dem Ganzen ein bisschen widersetzt hat und hat gesagt, ich möchte Spieler haben, die auch spielen und nicht die ihr auf der Bank sitzen habt, und wollte, dass sie den Kader, den Marktwert sich erhöhen, damit ich die einlade. Und dementsprechend war er der Erste, der so ein bisschen links und rechts mal bei den kleinen Vereinen geschaut hat und nicht nur vor den großen drei, vier Vereinen, die Spieler eingeladen hat, weil die nur einen Namen hatten.
Hat er dann auch mal Theofanis Gekas aus Bochum eingeladen?
Zum Beispiel. Einer, aber damals noch nicht. 2004 hat es noch nicht gereicht für Gekas.
Kommen wir zum deutschen Kader in der EM 2000. Nummer 1, Oliver Kahn, der 2002, 2 Jahre später bei der WM ja sein riesengroßes Turnier hatte. Ne, wir erinnern uns alle an den Verletzten. Ich glaube, der Daumen war es im Finale gegen Brasilien. Oliver Kahn mit der Nummer 1, Jens Lehmann mit der 12 und Hans-Jörg Butt mit der 22. Das waren die drei Torhüter. Oliver Kahn, das mal vorweggenommen, hat alle Spiele für die Deutschen bestritten. So viele waren es aber nicht. Da kommen wir dann später
In
zu.
Anführungszeichen hat viele Spiele genau.
Genau. In der Abwehr Markus Babbel, Thomas Linke, Lothar Matthäus. Obacht. Lothar Matthäus
Obacht.
mit
Betonung auf Opa.
39 Jahren.
Ja, von Metrostars damals.
Ja, nicht mehr bei den Bayern. Ne? 98 ist er nochmal nominiert worden von Berti Vogts. Nachdem die ja lange Stress hatten, die beiden, ist er dann 98 aufgrund des Ausfalls von Matthias Sammer, ist er dann nachnominiert worden, oder nicht nachnominiert, aber nominiert worden. Übrigens
Genau.
an dieser Stelle, kleiner Tipp, hört euch mal 11 Leben an. Die zweite Staffel von 11 Leben geht nämlich um Lothar Matthäus. Markus Kafka spricht nicht mehr Max Jakob Ost und es ist auch nicht mehr Uli Hoeneß das Thema, sondern Lothar Matthäus. Sehr interessant, kann ich euch nur ans Herz legen. Auf jeden Fall sehr, sehr viel passiert in seiner Karriere. Unter anderem mit 39 im Trikot der Metrostars nochmal eine Nominierung zur Europameisterschaft. Und er hat die 10 getragen, ne? Natürlich. Dann haben wir Jens Nowotny von Bayer Leverkusen und Marco Rehmer, damals von Hertha BSC. Im Mittelfeld Ballack, Bode, Deisler. Der junge Deisler, gerade 20 Jahre alt. Didi Hamann, Thomas Hessler, inzwischen auch 35 Jahre alt. 34, 35, ich weiß nicht genau.
Ja, 34.
Jeremies Ramelow, Mehmet Scholl, der bei vielen Europameisterschaften dabei war, aber aus vielerlei Gründen bei Weltmeisterschaften, Nico, nicht einmal. Mehmet Scholl ist bei der Weltmeisterschaft 98 und bei der Weltmeisterschaft 94 als Nummer 23 des Kaders
Immerhin
als
Rauber
Erster
geflogen.
nicht mitgenommen worden. Genau,
Ach, krass.
98, 98 nämlich, weil Lothar Matthäus mitgenommen wurde, ist Mehmet Scholl dann rausgekommen aus dem Kader. 2002 hatte er dann ein Jahr vorher seine Nationalmannschaftskarriere mit 31 beendet. Dazu im Mittelfeld noch Darius Wosch und Christian Ziege. Christian Ziege damals schon bei Middlesbrough. Ja. Und im Sturm ein sagenhafter Paulo Rink. Paulo Rink steht auch wie kaum ein anderer für diese Europameisterschafts-Flaute oder Misserfolg, wie will man es nennen. Dazu noch Ulf Kirsten, Carsten Janka und Kapitän Oliver Golden Goal Bierhoff. Trainer Erich Ribbeck von Ribbeck im Havelland.
Erich Ribbeck der Erste.
Genau.
Was man aber sagen muss, ist, du hast halt viele ältere Spieler mit im Kader, ne? Also jenseits der 30, ne? Mit Ulf Kirsten auch schon 35, Hessler 34. Und ja, werden wir sehen, wie die ihn direkt nicht aus dem Karren gezogen haben.
Hat Ribbeck nicht umgestellt bekommen. Ne? Erich Ribbeck hat übernommen von Berti Vogts. Berti Vogts hatte die älteste Nationalmannschaft der Geschichte 1998
Okay.
in Frankreich mit 31,9 Jahren im Schnitt. War es, meine ich, in der Vorrunde das dritte Spiel, aber überleg mal, 32 Jahre im Schnitt, ne? Wahnsinn.
Ja. Ja, auch hier der jüngste Verteidiger ist Nowotny mit, lass mich lügen, jetzt 26. Alle anderen sind so schon bei den 30ern am Knacken und ja,
Ja,
Darius
genau.
Wosch mit
Also
einunddreißig.
du hast mit Sebastian Deisler einen 20-Jährigen und der zweitjüngste ist dann schon 24, Michael Ballack, ne? Also ist schon Wahnsinn.
Genau. Und gehen wir mal direkt in die Gruppe rein. Wir hatten ja das Vergnügen, gegen Portugal, Rumänien und England zu spielen. Hatten direkt ein Do-or-Die-Spiel, was man direkt gewinnen müsste gegen Rumänien. Und haben es halt leider direkt vergeigt. Also der einfachste Gegner, sagen wir mal in Anführungszeichen, einfachste Gegner, Die gibt es eigentlich nicht in so einem End oder in so einer Endrunde. Da musst du halt überall in jedem Spiel liefern. Ich kann einmal kurz die erste Elf nennen, die gestartet ist mit Oliver Kahn in der Verteidigung, Linke, Matthäus und Nowotny. Davor in der Reihe laut Wikipedia Babbel, Hässler, Jeremies und Ziege. Davor ein Mehmet Scholl und vorne im Sturm ein Oliver Bierhoff und ein Paolo Rink, der direkt gestartet ist, ne? Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hätte irgendwie gedacht, aber gut, du kannst aber auch nicht Bierhoff und Janka in Kombination bringen und auch nicht Bierhoff und Kirsten. Dementsprechend musst du einen etwas mobileren Stürmer haben. Ob es jetzt Paolo Rink damals wirklich war, im Vergleich zu den anderen ja, aber vielleicht nicht der Quirlige, den man sich so erhoffen würde
Ist übrigens
neben
heute
einem.
Kommunalpolitiker, ne? Paulo Rink.
In Brasilien?
Ja.
Ach krass, okay. Wieder was dazugelernt.
Ja.
Und dann bei den Rumänen haben wir ein paar namhafte
Oh, ich
Spieler.
lese es. Bogdan
Ja.
Stelea.
Die Plete aus Rumänien. Dann hast du George Popescu, Dan Petrescu. Dann haben wir hier noch Christian Chivu von Inter Mailand. Dann Dorine Muntiano kennen die manchen aus Köln. George Hagi, Adrian Mutu und
Hat die auch
Adrian
35, ne?
Ilie, Lupescu. Naja, wie alt war der Hagi damals?
35.
35, okay, 4 Jahre jünger als Matthäus. Das macht schon einiges aus.
Ist noch jung.
Ja, ansonsten haben wir ein relativ frühes 1-0 der Rumänen von Moldovan in der 5. Minute. Und das wurde in der 28. Minute ausgeglichen von Mehmet Scholl. Und die Deutschen haben es da nicht hinbekommen, die restlichen 62 Minuten das Spiel auf ihre oder zu ihrem Gunsten zu drehen. Und damit ging das Spiel 1-1 aus.
Man muss aber dazu sagen, Rumänien auch, werden wir später wahrscheinlich zu kommen. Rumänien jetzt nicht unbedingt der leichteste Gegner in der Gruppe.
Nein, auf gar keinen Fall. Gar keinen Fall. Parallel lief das zweite Spiel Portugal-England. Das gewannen die Portugiesen mit 3 zu 2. Die Kader hört ihr gleich. Werden wir die deutschen Spiele besprechen. Im zweiten Spieltag gewann dann Portugal gegen Rumänien 1 zu 0. Und damit war Portugal eigentlich schon mit 6 Punkten durch. Musste dementsprechend eigentlich im letzten Spiel nicht mehr gegen die Deutschen gewinnen. Aber es ist ja immer wieder ein Prestigeduell. Das wissen wir alle. Deutschland musste im zweiten Spiel gegen England ran. Und das war direkt auch wieder ein Do-or-Die-Spiel, was die Deutschen leider verloren mit 1-0. Alan Shearer damals in der 53. Minute. Da nochmal ein paar Namen zu
Schiedsrichter?
nennen. Bitte?
Schiedsrichter?
Schiedsrichter Pierluigi Collina.
Genau.
Die nächste Plete.
Ja.
Ja. Bei England David Seaman, dann Sol Campbell, Phil Neville oder die Neville-Brüder allgemein auf den Flügeln. Dann Beckham, Paul Ince, Paul Scholes, Dennis Wise oder auch. In meinen Augen, er sieht aus wie Gervin Price. Erinnerst du dich noch an Dennis Wise? Alan Shearer und Ballon d'Or-Gewinner Michael Owen.
Dennis Wise hat übrigens auch mal Leeds trainiert, ne?
Ja, richtig. Das stimmt. Die Deutschen eigentlich ohne große Veränderungen, oder? Schau ich mal
Hat ja
kurz
gut
nach.
geklappt gegen Rumänien.
Doch eine Veränderung gab es und zwar ist Babbel nach hinten gerückt, Linke raus und Sebastian Deisler kam rein.
Ja, und Janka für Bierhoff, deswegen war kein Kapitän, ne?
Ja, Janka und Kirsten durften dann starten. Einfach mal direkt den ganzen Sturm rausgeworfen und den neuen reingeschmissen. Hat ja Kontinuität und Stabilität reingebracht in das ganze
Ja,
Turnier.
Ribbeck, ganz, ganz großer Trainer auch.
So, und dann kam es schon zu dem Spiel England gegen Rumänien. Die Engländer mussten gewinnen oder beziehungsweise mindestens einen Punkt holen, um weiterzukommen und verloren gegen Rumänien. Die haben dann halt gezeigt, dass sie doch was auf dem Kasten haben. Da Schiedsrichter Urs Meier übrigens, kennt der eine andere auch noch. Und ja, Deutschland war eigentlich schon, egal was passiert auf dem anderen Platz, glaube ich, schon so gut wie raus, wenn ich mich
Nee,
jetzt
nicht
recht
richtig.
entsinne.
Nee, ist nicht richtig. England hat ja gegen Rumänien verloren.
Ja.
Und das war die
Zwei
beste
Tore Unterschied.
Voraussetzung für die Deutschen, denn wenn die Deutschen gegen Portugal gewonnen hätten,
Mit zwei
dann
Toren
hätten,
Unterschied.
mit 2 Toren Unterschied, dann hätten sie die Rumänen verdrängt, weil sie gegen Rumänien unentschieden gespielt haben. Das heißt, sie hatten nach diesem unglaublich schlechten Start ins Turnier, gegen Portugal, die schon durch waren, tatsächlich noch die Möglichkeit, ins, Viertelfinale einzuziehen.
Genau. Und damit Ribbeck das Ganze auch richtig umgesetzt hat, hat er einfach nur mit einem Ein-Mann-Sturm gestartet, indem er nur Janka vorne reingesetzt hat. Und einen Libero mit Lothar Matthäus hinten
Boris
reingesetzt
Schommers
hat.
Masterclass.
Ja, so ungefähr. Und ja, die Deutschen wurden vernichtet mit 3 zu 0 von dem heutigen Porto-Trainer Sergio Conceição. Da noch ein paar Namen zu nennen: Fernando Couto, Jorge Costa hinten drin, Costinha, Paulo Sousa, die Dortmunder kennen ihn noch von früher. Dann vor dem Sturm Pauleta und Sapinto und Nuno Gomes kam von der Bank. Ach, auch wieder so ein historisches Team. Aber hier fehlten zum Beispiel ein gewisser Luis Figo
Ich wollte gerade
und
sagen.
Ein Spieler, der im nächsten Turnier erst eine Rolle spielen wird.
Genau, aber Luis Figo, warum hat er gefehlt? Wurde er geschont?
Ich guck mal, ob der davor die Spiele gespielt hat. Er hat davor die Spiele gespielt.
Ja, wurde er
Dementsprechend wurde er
geschont.
wahrscheinlich geschont.
Ja,
Ja.
die für mich, hört euch mal unsere alten Sendungen an. Da spielt Luis Figo bei mir immer wieder eine Rolle. Ich mag Luis Figo extrem gerne.
Im Tor Vitor Bahia und Abel Xavier. Damals auch bei Köln. Der blonde Lockenvogel, wenn du dich
Ja,
erinnerst.
ja, ja.
Genau. Ja, und dementsprechend schloss die deutsche Nationalmannschaft das Turnier auf dem letzten Platz mit 1 zu 5 Toren ab und durfte die Heimreise, die Gott sei Dank nicht so weit war, wieder antreten.
Genau, und die Finalrunde also komplett ohne deutsche Beteiligung. Wir springen mal durchs Viertel- und Halbfinale und besprechen so ein bisschen mehr das Finale. Das Viertelfinale. Portugal schlägt die Türkei 2 zu 0. Spanien verliert 1 zu 2 gegen Frankreich. Italien schlägt Rumänien, die sehr, sehr stark in der Vorrunde in der deutschen Gruppe gespielt haben, mit 2 zu 0. Und die Niederlande fertigt Jugoslawien mit 6 zu 1 ab. Dementsprechend haben wir im Halbfinale Portugal gegen Frankreich und Italien gegen Holland. Finale Frankreich, Italien. Portugal verliert gegen Frankreich 2 zu 1 und Italien schlägt die Niederlande im Elfmeterschießen 3 zu 1. Übrigens das 2 zu 1 von Frankreich gegen Portugal per Golden Goal in der
Genau, da kam
Verlängerung.
es wieder. Da kam
Da
es
war es
wieder.
wieder.
Und ich habe noch eine Besonderheit zum Spiel Italien gegen Niederlande. Weißt du es? Da steht zwar 0-0. Nein, die Niederlande, die Elftal, hat in dem Spiel sage und schreibe 5 Elfmeter verschossen. Sie haben
Oh,
in der
das
ersten
wusste ich nicht mehr.
Halbzeit, die haben in der ersten Halbzeit einen Elfmeter verschossen, Frank de Boer. Und dann in der zweiten Halbzeit Patrick Kluivert. Also sie hätten 2-0 nach Elfmeter schon gewinnen können in 90 Minuten.
Wow.
Und dann im Elfmeterschießen trat wieder ein Frank de Boer an, der wieder verschossen hat. Ein Jaap Stam, wo man jetzt nicht denken würde, er würde Elfmeterschießen, jagt das Ding über das Gebälk. Kluivert hat dann mal getroffen und Paul Bosfeld hat den fünften Elfmeter verschossen im ganzen Spiel der Elftal.
Krass.
Dementsprechend gewann Italien nach einem Panenka-Tor von Totti, Panenka-Elfmeter von Totti, dann das Spiel mit 3 zu 1.
Für die Jüngeren unter euch, Panenka, der Erfinder des gechippten Elfmeters in die Mitte des Tores. Finale. Frankreich, der amtierende Weltmeister, gegen Italien, den zweifachen damals, lass mich kurz drüber nachdenken, ich müsste, ne? Zweifacher Weltmeister Italien. Der Kader, beziehungsweise die Aufstellung der Franzosen, Barthez, Thuram, Desailly, Laurent Blanc, Lizarazu, Deschamps, Vieira, Djorkaeff, Zidane, Henri, Dugarry, Wahnsinn.
Also
Wahnsinn. Roger
ein Traum.
Lemaire hat hier wirklich mehr als aus dem Vollen schöpfen können. Wenn man sich jetzt nochmal überlegt, wen sie dann noch nachlegen konnten. Sie haben dann noch Robert Pires gebracht, David Trezeguet, der noch eine Rolle spielen sollte, und Sylvain Viltor, also ein unfassbar starker Kader der Weltmeister aus Frankreich. Italien spielt mit Francesco Toldo, Gianluca Pesotto, Cannavaro, der 6 Jahre später zum Weltfußballer wurde, nach der Weltmeisterschaft der gewonnenen in Deutschland. Alessandro Nesta, Marc Iuliano, Paolo Maldini, immer noch der ewige Paolo, Luigi Di Biagio, Demetrio Albertini, El Tedesco, ne, der deutsche Vorfahren hat und sehr, sehr gut Deutsch spricht, Stefano Fiore, Francesco Totti, Marco Del Vecchio und der Cheftrainer, Obacht, ein Torwart, Dino Zoff. Auch Italien konnte noch mal gut nachlegen. ja, ich sag mal, untertrieben.
Auch nicht
Gut
ohne.
nachlegen ist untertrieben, denn sie konnten unter anderem Alessandro Del Piero noch bringen. Ambrosini kam und Montella kam noch in diesem Spiel als Einwechselspieler. Ja, das Spiel, ja, relativ torarm, so wie in den 2000ern relativ häufig, ne? Also in den 2000ern, die entscheidenden Spiele waren relativ häufig torarm. Del Vecchio bringt die Italiener in der 55. Minute 1-0 in Führung und eigentlich war das ganze Ding gegessen. Denn danach passierte nicht mehr viel. Italien weiß, wie man verteidigt. Und be kurz bevor der schwedische Referee Anders Frisk das Spiel abpfeifen wollte, kam Sylvain Wiltord in der 94. Minute und erzielte den Ausgleich. Tja, und dann kam David Trezeguet, der kam schon in der regulären Spielzeit, wurde schon eingewechselt, hat dann aber in der 103. Minute ein weiteres Golden Goal der Geschichte erzielt und damit war Frankreich, nachdem sie zu Hause den Weltmeistertitel 98 erringen konnten, im Nachbarland haben sie dann in Holland auch noch den Europameistertitel erringen können. Das haben tatsächlich sehr, sehr wenige in der Vergangenheit geschafft. Unter anderem Deutschland 72 und 74 und Spanien 2,8 und 2,10.
Also unglaublich, wenn du die Kader dir anguckst. Ich sitze hier gerade vor dem Frankreich-Kader, wer da noch auf der Bank saß, der nicht reingekommen ist. Also, um meinen Namen zu nennen, du hast noch Bernard Lama im Tor. Ne? Damals schon ein bisschen gealtert, Baptiste war schon der Nachkömmling. Aber dann hast du noch einen Franck Leboeuf, einen Robert, nee, Robert Pires kam ja rein, Johan Mikou, Emmanuel Petit und Christian Carrabeu und ein Anelka wurde gar nicht erst eingesetzt im Finale. Also es ist schon einfach, da ist kein Spieler, wo du sagst, den kannst du nicht einfach blind reinwerfen in so ein Spiel,
Ja,
ne?
und dann gab es mal so eine Phase, ne, wir sprechen ja jetzt 24 Jahre später, dann gab es mal so eine Phase, wo es ein bisschen weniger wurde und jetzt haben wir das wieder.
Hm.
Jetzt haben wir das wieder. Jetzt haben wir seit 2020, würde ich mal so sagen, aber eigentlich schon 18. Nee, im Moment 18 waren sie Weltmeister, ne? Ja, also eigentlich schon 14, als wir gegen sie im Halbfinale gewonnen haben, aber spätestens 2018, dieser Kader der Franzosen, der hat unfassbar viele gute Spieler. Also Frankreich macht sehr, sehr viel richtig. Ne? Ähnlich wie aktuell auch die Engländer. Wenn du da auf die Bank schaust, dann sieht es ähnlich aus. Wer Phil Foden auf die Bank setzen kann.
Das ist ja gut, aber da hapert es aber auf der Bank an dem Trainer und nicht an dem Kader
Okay.
bei den Briten.
Okay.
Aber ich habe auch letztens ein Schaubild gesehen, da war wieder diese Tiefe des französischen Kaders. Da haben die einfach vier Mannschaften aufgestellt, positionsgetreu, und du hättest sagen können, erst die vierte Mannschaft könnte einfach spielen, ne, und würde einfach so durch Turnier laufen können. Ne?
Es gab
Ja,
Zeiten,
absurd.
letztes Jahr, einer meiner Lieblingspodcasts hat es mal auf den Punkt gebracht, die U21 der Franzosen hätte unseren A-Nationalmannschaftskader besiegt. So, also es ist schon Wahnsinn, was da in Frankreich an Nachwuchs passiert. 4 Jahre später ist auch was ganz Besonderes passiert.
Wollen wir
Da,
nicht noch
ja.
Torschützenliste und Spieler des
Bitte,
Turniers?
bitte gerne.
Torschützenliste, ein gewisser Patrick Kluivert, trotz verschossenen Elfmeters, 5 Tore, gebündelt mit Savo Milosevic von den Jugoslawen. Und dann gibt es ja immer so ein schönes UEFA All-Stars-Team, was ein bisschen zusammengestellt ist. Da hast du viel natürlich vom Finale. Du hast Toldo und Barthez. Dann hast du Nesta, Cannavaro, Desailly und Blanc in der Abwehr und Franck de Boer, obwohl er 2 Elfmeter verschossen hat, kam er trotzdem noch rein, weil er einfach an sich ein gutes Turnier gespielt hat. Luis Figo, dann Boudewijn Sandon. Sagt er dir noch was?
Gundewein senden, ja.
Boudewijn Sandon. Zinedine Zidane, Edgar Davids, Patrick Vieira und ein gewisser Pep Guardiola.
Wer war Weltfußballer?
Weltfußballer 2000?
Ja. Ich weiß es
Boah,
nicht,
kann
ich
ich dir
frag
gar
dich.
nicht. Das weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Spieler des
Ich,
Turniers wurde auf jeden Fall Zidane. Also kann sein, dass wohl.
war sie, war's das Jahr von Sisu? Du kannst ja
Könnte
mal
gut
kurz
sein.
überbrücken, ich google das mal
Wobei
kurz.
Zizou hat, glaube ich, in Frankreich 98 damals, glaube ich, den Weltfußballer gewonnen, weil er auch im Finale die zwei Hütten da gemacht hat.
Es war
Im
Sisu.
Sturm 2000 auch.
2000 war Sisu.
Okay, 98 war wer?
Jetzt muss ich aber hier, Moment, noch weiter scrollen.
Live-Recherche.
Ja, Live-Recherche.
Um den Sturm zu komplettieren, Patrick Kluivert, Francesco Totti, Nuno Gomes, Thierry Henry und Raúl González Blanco.
1998 Zinedine Zidane,
Auch.
1999 Rivaldo und 2000 wieder Zinedine Zidane. Und es wechselte sich tatsächlich sehr häufig dann zwischen Portugal und Brasilien. Also Frankreich, Portugal, Brasilien, das waren so die drei. Na, wer war es 2001, wenn wir über Portugal sprechen?
Figo.
Luis Figo.
Ja.
Genau. Und jetzt kommen wir zu 2004. Bevor wir zur Europameisterschaft 2004 kommen, Preisfrage an dich, Nico, Weltfußballer 2004.
Boah,
Ist schwierig.
ich dachte, du fragst mich jetzt nach dem Lied von der EM.
Nee, ich habe es nämlich gerade auch gelesen und habe gedacht, oh wow.
2004.
Es ist kein Europäer.
Er ist kein Europäer.
Ja, genau.
Okay, kannst du Kontinent sagen?
Südamerika.
Südamerikaner?
Südamerika. Also
2004.
2002 war es der echte Ronaldo.
Ja.
R9. 2003 nochmal Zidane.
Okay, und 2004 war. Boah, kann ich dir nicht sagen.
2004 war einer der besten Fußballer, wenn man um Ballbehandlung, über Ballbehandlung spricht. Ronaldinho.
Okay, krass.
Ja,
Hätte ich jetzt
Ronaldinho
noch später
2004,
gedacht.
Weltfußballer. Der ist es,
Ich habe jetzt
glaube ich,
sogar
auch
ehrlich gesagt
nochmal.
an.
Der ist es auch
Ich habe an
nochmal
Kaká
geworden
gedacht.
2005. Und
Okay, Kaká kam danach erst, ne?
jetzt machen wir es ganz kurz nochmal rund, denn 2006 Cannavaro haben wir drüber gesprochen.
Ja.
2007 war Kaká
Ah,
und
okay.
danach 2008 nur noch Ronaldo und Messi, bis auf
Modric.
2018 Luka Modric und 2021
Lewandowski.
Lewandowski. Genau. Okay, kommen wir zur Europameisterschaft 2004. Der Nico liebt diese Europameisterschaft, denn der Nico schreibt sich
Ah.
mit K. Und ein Nico, der sich mit K schreibt, der hat eine enge Verbindung zu Griechenland.
Das ist richtig, das ist richtig.
Also,
Ja,
die,
wir Portugal, ne?
genau,
Ja,
Portugal,
doch.
Portugal hat die Vergabe gewonnen, hat sich unter anderem gegen Spanien und Österreich-Ungarn durchgesetzt. Das ist sehr lustig. 2004 eine Austragung von Österreich und Ungarn gemeinsam, sehr lustig, wenn man sich über die politische Vergangenheit ein paar Gedanken macht. Genau, Portugal hatte, das ist noch ganz interessant, Spanien angeboten, dass man das gemeinsam austrägt. Die
Okay.
Spanier haben das aber abgelehnt, in der Hoffnung, dass sie es alleine bekommen. Und dann am Ende bekam Portugal die Europameisterschaft alleine. Es wurde gespielt in Aveiro, in Braga, in Coimbra, in Guim Moment, jetzt muss ich mal in Guimarães, in Leiria, in Faro, in Lissabon und in Porto. Einige Austragungsorte mehr als in den Jahren zuvor.
Genau, 10 Stadien insgesamt sehe ich gerade. Ne? Ich glaube, Porto und Lissabon haben jeweils 2 Stadien gestellt.
Genau,
Sporting
Estádio da
und.
Luz und Estádio José Alvalade in Lissabon und Estádio do Dragão und Estádio do Bessa Seguro in Porto.
Obrigado. Gutes Portugiesisch, nicht schlecht. Die Teilnehmer. Auch wieder hier ein 16er Feld. Wir starten eine Gruppe A mit dem Gastgeber Portugal. Dem Außenseiter, sage ich jetzt mal hier, Griechenland, Spanien und Russland. In der Gruppe B Frankreich, England, Schweiz, Kroatien. Wenn du jetzt mal guckst, ist eine krasse Gruppe. Da hast du nicht irgendwie irgendwo eine Mannschaft, wo du sagst, da könnte was. Elfi.
Einfach sein. Ja,
Ja,
nicht
genau.
so wie in der
Gruppe
deutschen
C.
Gruppe.
Ja, zum Beispiel. Gruppe C, Schweden, Bulgarien, Dänemark, Italien. Und Gruppe D, Tschechien. Da haben wir es Lettland, ich glaube, das allererste Mal dabei. Deutschland und die Niederlande. So, wenn wir schon die Gruppe D angesprochen haben, wo Deutschland drin ist, wollen wir auch mal in den Kader schauen. Wir haben 4 Jahre später ein neuer Teamchef auch genannt, ein gewisser Rudi Völler,
Der
in
Rudolf.
Kombination mit dem Co-Trainer Michael Skibbe. Die haben folgende Mannschaft ins Turnier geschickt und zwar im Tor haben wir einen gewissen Oliver Kahn und einen Jens Lehmann. Das ewige Duell, wie man es auch schon kennt, und ein junger Timo Hildebrand, der erstmals auf ein großes Turnier oder mit zu einem großen Turnier fahren durfte.
Ja, aber auch schon 25
Stuttgart,
Jahre alt, ne?
ja, aber im Vergleich zu den anderen beiden
Das
weniger
stimmt.
Erfahrung auf jeden Fall. Stuttgart hat damals auf jeden Fall schon mal einen gewissen Kader gehabt und hat ein paar Spieler mitgebracht, dementsprechend auch einen gewissen Andreas Hinkel. Arne Friedrich von der Hertha, Christian Wörns von Borussia Dortmund, Jens Nowotny von Leverkusen, Frank Baumann von Werder Bremen, ein Christian Ziege immer noch tingelnd in England bei den Tottenham Hotspur und einen gewissen Philipp Lahm, damals 21 und noch 20 beim Turnier von VfB Stuttgart damals. Da war er ausgeliehen vom FC Bayern München. Dann kommen wir zum Mittelfeld Bastian Schweinsteiger, ein
19 Jahre
Didi,
jung.
ja, stimmt. Ein Didi Hamann, auch ein großer Experte heutzutage. Er hat dem BVB vorausgesagt, dass er im Januar nicht mehr im
Der sagt so
internationalen
viel
Geschäft sein wird.
Unsinn.
Ist unfassbar. Michael Ballack, Sebastian Kehl, Jens Jeremies, ein Fabian Enz von Werder Bremen, Bernd Schneider von Leverkusen und Thorsten Frings, damals bei Borussia Dortmund. Und im Sturm mit der Nummer 9 Freddy Bobic, damals bei der Hertha aus Berlin. Mit der Nummer 10 ein, musste Trainer fragen, nicht mir, Kevin Kurani vom VfB Stuttgart. Mit der 11 Miro Klose, damals noch bei Kaiserslautern im Sturm. Ein Thomas Brdaric von Hannover 96.
Aber den mochte ich
Und ja,
überhaupt nicht, ne?
das war auch so ein Gesicht, das wolltest du nicht auf dem Platz sehen.
Unsympathischer Typ, der kann gar nichts dafür, ne?
Das
Ist er
ist.
jetzt nicht Jugendtrainer in der National, also beim DFB oder
Boah, gar
sowas?
keine Ahnung. Der ist mal zwischendurch in der 4. oder 5. Liga rumgetingelt, keine Ahnung. Und dann noch ein junger 19-jähriger Lukas Podolski.
Lukas.
Ja. Eigentlich
Lukas
mal,
Podolski.
also da sieht man einfach, dass auch ein bisschen mehr Jugend reingekommen ist mit gewissen Namen. Ob es ein Hinkel ist, ein Philipp Lahm, Schweinsteiger, Podolski, Gurani damals auch noch nicht so alt, Sebastian Kehl auch gerade mal 24, hast schon eine ganz andere Altersstruktur direkt gehabt, ne?
Absolut, ja. Okay.
Genau, Kapitän übrigens Oliver Kahn auch wieder bei dem Turnier.
Ja, die Deutschen hatten scheinbar die leichteste Gruppe, so will ich es mal sagen, mit den Tschechen und den Letten und dazu die Holländer. Das erste Spiel, würde ich sagen, Tschechien gegen Lettland auch relativ ja, erwartbar. Die Tschechen schlagen die Letten 2 zu 1. Gut, da hätte man jetzt mit etwas höherem rechnen können, aber ich sag mal so, nie, keine Überraschung. Das zweite Spiel, Deutschland gegen Holland, im Prinzip ja, so ein Gruppensieg, vorgenommenes Finale für den Gruppensieg, so wie man das
Ja.
erwartet hat. Wir können mal in die Kader reinschauen, beziehungsweise in die Aufstellungen. Deutschland haben wir schon über den Kader gesprochen. Startelf, Kahn im Tor, in der Verteidigung Friedrich, Wörns, Nowotny und Lahm. Davor Hamann und Baumann und davor Schneider und Frings mit Ballack. Vorne Kevin Kurani. Die
Ach.
Holle, bitte?
Also Deutscher kann das zentrale Defensivmittelfeld nicht klingen, ne? Baumann und Hamann. Also dann schon
Genau. Und
echt.
davor Schneider. Die Holländer mit Edwin van der Sar, Haitinga, Jabstam, Wilfried Boumer, Giovanni Fran Bronckhorst, Philipp Cocu, Edgar Davids, Raphael van der Vaart, Andy van der Maiklokjes, nein, Andy van der Weide, Ruud van Nistelrooy, Boudewijn Senden, da ist er wieder, und Trainer der Holländer, Dick Advocaat. Wenn man sich da mal anschaut bei den Holländern, wer da auch wieder eingewechselt wird, ne? Auch wieder ein unfassbarer Kader. Also alleine, dass Boudewijn Senden spielt und Marc Overmars nur eingewechselt wird.
Schon
Wow.
absurd.
Absurd. Wesley Sneijder wurde eingewechselt für Edgar Davids. Also schon Wahnsinn. Pierre van Hooijdonk noch für Johnny Huizinga. Aber ich finde, Wesley Sneijder und Marc Overmars, das ist schon was anderes als bei uns irgendwie Fabian Ernst und Freddy Bobic.
Und vor allem Snyder damals auch erst, glaube ich, 20 Jahre alt gewesen, ne?
Ja, war
Und
also
damals schon
Wahnsinn.
einfach ein Einwechselspieler gewesen. Also
Ja.
da wusste man schon, wo die Reise hingeht mit so einem Spieler.
Genau. Deutschland geht in Führung in der 30. Minute durch Thorsten Frings. Und Ruud van Nistelrooy gleicht in der 81. Minute aus. Ich will nicht sagen, dass das ganze Turnier hätte anders laufen können, wenn dieses Tor nicht gefallen wäre. Weil ich glaube, das war schon ganz okay so, dass wir dieses Spiel nicht gewinnen. Aber man weiß ja nie, ne? So ein Turnier hat immer so seine eigene Dynamik, will ich mal sagen, ne?
Ja,
Also auf jeden
definitiv.
Fall, hier am Ende ein 1 zu 1. Dementsprechend kann man so sagen, beide Mannschaften im Soll. Das ändert sich, und zwar für beide Mannschaften beim zweiten Spieltag. Die Niederlande verliert gegen Tschechien 2:3 und Deutschland kommt über ein 0:0 gegen Lettland nicht hinaus. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt mal unbedingt reingehen müssen in die Mannschaftsaufstellung der Letten.
Einen kennt man mit Maris Verpakovskis. Das ist so ein Spieler, den man so ein bisschen mal irgendwo auf dem Radar hatte.
Ja,
Ist aber
ansonsten.
auch der lettische Rekordschütze, meine ich sogar.
Ansonsten hat Rudi nicht viel verändert. Ja.
Ah doch, er ist
Also,
mit zwei Stürmern gestartet, ne? Im Spiel.
genau, Bobic und Kurani jetzt vorne mit einem klassischen 4-4-2 an den Start gegangen. Später kam dann Klose noch für Bobic und Bredaric für Kurani. Hat aber alles nichts geholfen. Über ein 0:0 kamen die Deutschen hier im zweiten Spiel nicht hinaus. Und dann gab es tatsächlich ein Fernduell zwischen Deutschland und den Niederlanden. Denn Tschechien war ja nach den zwei Siegen im Prinzip schon durch. Ne?
Ja.
Und dementsprechend Holland gegen Lettland und Deutschland gegen Tschechien. Deutschland hätte dieses Spiel nur gewinnen müssen, denn die Niederlande hatten vorher nur einen Punkt. Deutschland 2 Punkte. Dementsprechend war mit einem Sieg gegen die Tschechen der Einzug ins Viertelfinale gewährleistet. Das gelang allerdings nicht. So viel will ich mal vorwegnehmen. Wir gehen aber mal ganz kurz in den Kader der Tschechen. Wen haben wir denn hier? Wir haben Blaschek, wir haben Jiranek, Wolf, Rosenal. Ja, bitte?
Ich unterbreche dich mal sofort, weil die Tschechen haben komplett mit der B11 gespielt. Das ist nur repräsentativ, ne? Das ist echt absurd. Aber kannst du ruhig gerne weiterlesen, dann kann man sehen, wenn ihr da so
Ja, darauf
noch
wollte ich hinaus,
reinkommt.
dass man im Prinzip die Namen. Was? Wer? So, darauf
Ja,
wollte ich
ja.
hinaus, man erkennt die Namen nicht. Ein paar kommen, die man kennt. So, Galaschek als Kapitän, okay, kennt man. Marek Heinz kommt man drauf. Und alleine, dass so jemand wie Milan Baroš erst in der 60. Minute eingewechselt wird, beim Stand von 1:1, sagt schon einiges. Also, die Tschechen hier mit einem absoluten, oder auch Karel Poborský, ne, auch erst eingewechselt in der
Ja.
Minute. Die Tschechen hier mit einem absoluten B, mit einer B11 gegen die Deutschen, weil sie eben schon Gruppensieger waren. Ne?
Hilf mir mal kurz. Marek Heinz, Hamburg damals? Hat er bei Hamburg gespielt? Oder
Ich
irre ich
kann,
mich gerade?
ich schaue mal einmal ganz kurz nach.
Ansonsten noch ein Name oder zwei Namen, die ihr noch kennen
Ist
könntet?
2000 zum HSV gewechselt, war aber
Genau.
2003, 2004 bei Ostrava und ist nach der Europameisterschaft 2004 zu Gladbach gewechselt.
Ah, Gladbach, ja, stimmt.
War also
Ansonsten hast
dann.
du noch einen Wratislav Lokwens damals bei Lautern auch noch und einen
Stimmt.
Roman Tietz im Mittelfeld damals, glaube ich, bei 1860.
Genau, und Trainer Karel Brückner, den kennt man auch noch. Ja, es lief eigentlich alles nach Plan. Ballack schießt die deutsche Nationalmannschaft in Führung in der 21. Minute und Marek Heinz in der 30. zum Ausgleich. Dann kommt Tschechien in der Mitte der zweiten Halbzeit, Mitte, Ende der zweiten Halbzeit auf die Idee, ach komm, dann lass uns doch mal Poborský und Baroš einwechseln. Und eben die beiden haben dann eben Baroš mit dem 2:1 in der 77. Minute auch dafür gesorgt, dass Tschechien als Gruppensieger hier mit weißer Weste durch die Vorrunde geht und die Deutschen gehen mit der Niederlage aus der Vorrunde raus, denn die Holländer haben ihre Aufgabe erledigt und schlagen Lettland mit 3:0. Dementsprechend ergibt sich ein Endergebnis in der Gruppe D. Tschechien mit 9 Punkten vor den Niederlanden mit 4 und ausgeschieden Deutschland und Lettland mit 2 bzw. 1 Punkt.
Die Besonderheit, muss ich mal kurz erwähnen hier in der Gruppe, ist, dass Tschechien in jedem Spiel zu 0 zurücklag und jedes Spiel um ein Tor Differenz gewonnen hat. Also sie haben jedes Spiel gedreht zu ihrem Gunsten. Ob es jetzt das erste Spiel war gegen Lettland, da lagen sie 1-0 zurück und gegen Niederlande 2-0 zurückgelegen haben und dann trotzdem noch 3-2 gehen, das ist schon irgendwie schon eine gewisse Wucht gewesen, die so in diesem Kader war. Also jetzt, wenn du mal guckst, da haben die Spieler nicht gespielt gegen Deutschland. Pavel Nedved, Tomasz Rosicki, Jan Koller und Marek Jankulowski kennen auch einige. Das sind schon ganz andere Namen plötzlich, die da rumlaufen.
Ja, wir machen das mal ganz, ganz konkret. Ich nenne dir jetzt die erste Elf vom Viertelfinale gegen Dänemark. Denn die Tschechen haben das Viertelfinale gegen Dänemark 3:0 gewonnen mit folgender Aufstellung. Peter Cech im Tor. Selbst der Torwart wurde geschont. Dann haben wir Poborski, Rosicki, Nedved, Jan Koller, Miren Baroš, Jan Kulowski, Galaschek, Tomáš Ujfaluši. Also unfassbar, was die Tschechen auf der Bank gelassen haben und was die Deutschen trotzdem nicht nutzen konnten. Ne?
Ja, ist absurd. Absurd. Gehen wir mal kurz nur die Finalrunde noch durch. Ich weiß
Genau.
nicht, magst du, soll ich?
Ich kann es gerne kurz durchgehen. Also Tschechien, Dänemark hatten wir schon, 3:0, sehr deutliche Nummer für die Tschechen. Dann das zweite Viertelfinale, Frankreich gegen Griechenland. Es entsteht ein Ergebnis, was uns hier noch zweimal begegnen wird, denn Frankreich verliert als amtierender Europameister, verliert hier im Viertelfinale gegen Griechenland 0:1. Schweden, Niederlande nach Elfmeterschießen 4:5 und Portugal schlägt 6:5 England nach Elfmeterschießen. Das war klar. England Elfmeterschießen, das war zu der Zeit keine Erfolgsgeschichte. Übrigens Portugal, da kommst du ja gleich im Finale zu, mit einer Geburtsstunde in diesem Turnier von einer relativ großen Persönlichkeit des Weltfußballs in den 2000er Jahren. Halbfinale. Portugal schlägt Holland 2:1 und Griechenland schlägt Tschechien mal wieder mit 1:0. Somit kommen wir zu einem Finale, Nico. Otto Rehhagel gegen die Heimnation Portugal. Bitte, du
Gegen Luis
darfst.
Felipe Scolari damals übrigens der
Genieß es,
Trainer.
Nico. Es ist dein
Das ist ein
Finale.
Traum.
Genieß es.
Aber ich muss nochmal zurückzukommen. Wenn ihr es könnt, guckt euch die Highlights von Frankreich-Griechenland an und die Highlights von Griechenland gegen Tschechien, um zu sehen, mit was für einer Brisanz diese Spiele ausgegangen sind und wie, also das 1-0 gegen Frankreich, das Tor ist ein Genuss. Dass das nicht zum Puskás-Tor geworden ist, wundert mich immer noch. Nein. Und was man noch sagen muss, das 1-0 gegen Tschechien war meines Erachtens das erste und letzte Silver Goal, das es gab in einer Europameisterschaft. Silver Goal
Erklär
wurde
genau, erklär
damals,
es kurz.
genau, Silver Goal wurde damals eingeführt als Ersatz fürs Golden Goal, weil das Golden Goal hat das Spiel ja komplett entschieden beim Fall des Tores. Das Silver Goal wurde aber so entschieden, dass mir gesagt wurde, wenn ein Tor in einer Hälfte der Verlängerung passiert, man noch die Hälfte der Verlängerung zu Ende spielt. Heißt, trifft man in der 96. Minute, wird das Spiel noch bis zur 105. Minute gespielt. Die Griechen haben aber eine Ecke bekommen, und zwar in der 105. Minute. Und die wurde mit Trajanos Delas damals ausgenutzt und Tschechien durfte nicht mal mehr, glaube ich, anstoßen. Das Spiel war direkt mit dem Tor. Also es war eigentlich an sich ein Golden Goal in dem Moment, ohne dass es wirklich ein Golden Goal war. Das war schon absurd. Die Reise bis dahin war eh absurd. Otto Rehagel damals bei der Kaderberufung alles richtig gemacht hat, allen seinen, wie sagt man so schön, seinen, na, mir fällt jetzt die Redewendung nicht ein, seinen, ne, die immer kritisieren, immer,
Kritikern.
ja, mir fällt jetzt das Sprich und Sprichworte, ich bin jetzt gerade eh so im Rausch gerade, oh mein Gott. Also, das Finale, Portugal gegen Griechenland, war auch das Eröffnungsspiel übrigens, gab es auch noch nie. Das Eröffnungsspiel gewann Griechenland mit 2:1 und die Portugiesen hatten schon eine gewisse, unabhängig davon, dass das Finale im eigenen Land ist, hatten nochmal eine richtige Revanche vor Augen, die sie einfach umsetzen wollten. Aber kommen wir mal in die Kader,
Ja,
gespielt wurde.
ganz kurz noch zur Vorrunde,
Ja?
was ich total spannend finde. Griechenland, ihr werdet es alle wissen, wir haben 20 Jahre später, ihr werdet wissen, wer hier Europameister wird. Witzig finde ich, dass Griechenland in der Vorrunde nicht einmal zu Null gespielt hat
Nee.
und in der Finalrunde nicht ein Tor kassiert hat.
Ja. Wir sind mit 7:4 Toren, die übrigens, das hat Tschechien in der Gruppe gespielt, sind die Europameister geworden.
Ja.
Ja, und die haben gegen Russland verloren, gegen Spanien unentschieden, gegen Portugal gewonnen. Genau andersrum würde man es erwarten.
Sie sind mit dem gleichen Torverhältnis wie Spanien,
Nur
übrigens
ein
aus der
Tor
Gruppe raus, ne? Sie haben eben 4
gegen.
zu 4 Tore gehabt
Genau.
und Spanien 2 zu 2 Tore.
Genau. Das war das
Witzig.
Wichtige. Die haben ja gegen Russland zurückgelegen und die mussten halt noch so ein Tor schießen, damit sie das gleiche Torverhältnis haben und sind dementsprechend vor den Spaniern durchgekommen. Total absurd, diese Reise. Aber gut, kommen wir zu den Kadern. Portugal spielte mit einem 4-2-3-1 im Tor Ricardo. Ich glaube, damals im Turnier War das ein Elfmeterschießen gegen England, wo er dann die Handschuhe ausgezogen hat und ohne Handschuhe gehalten hat? Meine ich das
Das
sogar?
interessante
Wenn ich
Nebenerscheinung.
mich recht entsinne. Ansonsten Rechtsverteidiger Miguel, damals bei Atletico Madrid, Paulo Ferreira wurde dafür eingewechselt. Er hat sich verletzt. In der ersten Halbzeit Jorge Andrade, Ricardo Carvalho, Nuno Valente. Alles ganz viele Spieler von FC Porto damals, die übrigens auch im gleichen Jahr Champions League-Sieger geworden sind, unter einem gewissen José Mourinho.
José übrigens.
José, das klingt aber, José klingt irgendwie komisch.
Ja, Portugiesisch, das J Portugiesisch ist J und Spanisch
Okay.
ist. Das heißt, wir sprechen über Juan Carlos, aber über José Mourinho.
Alles klar. Dann im zentralen Mittelfeld Maniche und Costinha. Für Costinha kam später noch Rui Costa.
Geiler Typ. Rui
Ein
Costa mochte ich
gewisser.
immer.
Ja, der war damals auch schon ein bisschen zu, also war damals schon ein bisschen gealtert, was das so dementsprechend. Und dann ein gewisser Deco, der nicht für Brasilien, sondern für Portugal gespielt hat. Luis Figo als Kapitän. Pauleta, kennen wahrscheinlich auch noch einige. Nuno Gomes kam später rein. Und ein gewisser Cristiano Ronaldo auf der rechten
Aber ganz ehrlich,
Außen.
ne? Du bringst Rui Costa und Nuno Gomes von der Bank. Ei.
Ja, ist schon nicht ohne. Und wenn ich jetzt
Wahnsinn.
den
Und du
Kader.
spielst zu Hause, ne?
Und du spielst gegen Griechenland. Das ist noch das Absurdeste. Also, wenn du so. Wir haben das Teilnehmerfeld gesehen. Ne, du hast ganz andere Mannschaften im Finale erwartet. Unabhängig davon, dass die Tschechen da nicht erwartet wurden, haben die so ein starkes Turnier gespielt, dass alle gesagt haben, die sind auf jeden Fall im Finale. So, ne? Deswegen noch größere Überraschung. Ja.
Ganz kurz,
Ja.
Aufstellung der Griechen 7-3-0 oder wie spielen sie?
Ja, in der Regel haben die, ja, wohl, die haben immer ein 4-3-3 gespielt, beziehungsweise im Defensiven immer ein 4-5-1, immer mit einem Stürmer vorne, der irgendwie noch gelauert hat. Gehen wir mal kurz durch. Hinten George Clooney, auch genannt, Nikopolidis.
Ja, der Grauhaarige, ja.
Ja. Auf der
Aber einer der
Rechtsverteidigerposition,
Hübscheren auch, ne?
ja, ich gehe jetzt nicht so aufs Aussehen ein. Da sind auch viele, die wenig Haare auf dem Kopf haben. Ist manchmal auch besser als graue Haare für manche, aber gut. Seitalidis auf der rechten Verteidigerposition, der damals bei Porto gespielt hat und dementsprechend gegen viele Mitspieler gespielt hat. Trajanos Delas, Michailis Kapsis und Panayotis Fissas auf der linken Verteidigerposition. Dann
Endlich mal jemand, der die
Bastinas.
Griechen richtig ausspricht.
Bastinas.
Kannst du einmal für
Ja.
mich Giros sagen?
Giros. Ist auch in Gi. Giros.
Giros? Guck
Eigentlich
mal.
sogar ohne S sogar. Giro. Eigentlich ist einfach nur
Giro.
Giro. Giro Pita. Ja.
Giro. Giro?
Ja.
Ah, krass. Das
Genau.
erinnert mich dann tatsächlich so wie die Holländer. Eigentlich heißt der Typ nämlich Aje Robbe.
Ja, also. Wenn man es richtig, also auch da gibt es wieder ganz viele verschiedene Dialekte im Griechenland, wo du
Also
auch teilweise nichts
Giro.
verstehst.
Interessant.
Aber Gyros Pita, also das dann, wenn du was anhängst, sagst du das S dazu,
Dann
ne?
bindest du es. Okay.
Gyros Pita, ja.
Jedos Peter.
Dann
Oh, jetzt habe ich aber Bock drauf.
Angelos, ne, du isst doch kein Fleisch.
Ja, aber ich kann ja trotzdem Bock
Ausnahmen.
drauf haben.
Ausnahmen bestätigen die Regel.
Nein, es ist ja bei mir, wenn man mal gerade hier aus dem privaten Nähkästchen plaudert, es ist ja bei mir eine reine Gesundheitsentscheidung, weil ich
Ja,
weiß, dass es gesünder ist, aber ich liebe Fleisch. Das ist das
auf jeden
Problem an
Fall.
der Nummer.
Ich kann,
Gibt es vegane Griechen? Ich glaube nicht. Ich glaube, die werden
ja, doch,
verbrannt.
doch, doch.
Gibt
Doch, aber
es?
die sind keine richtigen Griechen. Nee, aber das gibt's auch, auf jeden Fall. Im zentralen Mittelfeld, wir sind abgeschweift hier. Angelos Bassinas, Konstantinos Katsouranis und Theodoros Zagorakis, Kapitän auch damals und auch Spieler des Turniers geworden. Stelios Giannakopoulos auf dem Flügel, ein gewisser Angelos Charisteas, kennen die meisten noch aus Bremer Zeiten, und ein Sisis Vrizas. Da wurden eingewechselt Stylianos Venetidis und Dimitrios Papadopoulos.
Jamas.
Cheftrainer Rehakles.
Ganz ehrlich, ich krieg Bock auf ein
König
Uso.
Otto.
Wenn du, ganz ehrlich, Nico, du musst nur Namen vorlesen und ich krieg Bock auf ein Uso. Ist so.
Ich habe leider gerade einen Jägermeister getrunken auf die heutige Folge.
Ja, ich bin hier gerade beim Havanna. Nee, ist kein Havanna, ist ein
Brugal?
dominikanischer. Bitte? Ein Brugal.
Brugal?
Brugal Cola.
Auch nicht schlecht. Sei dir gegönnt. Das Spiel ging, wie schon zu erwarten war, mit 1-0 aus. Angelos Charisteas in der 57. Minute. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe ein
Deutschland
Spiel
war
damals.
übrigens im Finale. Das können wir auch nochmal erwähnen.
Ja, genau. Markus Merk hat das Spiel gepfiffen. Das war auch die einzige Ehre, die noch überlassen wurde. Ja, und die Portugiesen, ich habe also jedes einzelne Tor von den letzten drei Spielen habe ich immer im Kopf und dann immer das Gesicht von Cristiano Ronaldo, der damals mit 19 Jahren ordentlich geweint hat. Ne? Also das
Mit
muss man
seinem
schon sagen.
abgeklebten Ohrring,
Ja, diese blondierte
so
Spitzen.
ein weißes Pflaster über dem Ohrring
Ja.
und geflennt wie sonst was. Ja.
Blondierte Spitzen, ungemachte Zähne, also dementsprechend in alle Himmelsrichtungen
Da
und
sah er noch so aus wie die erste Statue.
Ach ja. Ja, und dann wurde nur gefeiert. Rehagel hat danach, glaube ich, in jedem griechischen Restaurant freien Eintritt und freies Essen und Trinken bekommen. Dass der nicht kugelrund wie Kalmund wieder nach Deutschland gekommen ist, hat mich echt gewundert. Es war ein Traum. Ich war damals gleich beim Friseur und wollte mir damals blau-weiße Haare färben lassen.
Hätte
Meine
ja bei
Friseurin
dir
hat
auch
mir Gott.
doppelt gepasst, ne?
Aber meine Friseurin hat mir stark davon abgeraten. Das Weiß kriegt man nicht so hin,
Wieso
wie es
zu
mit
wenig
20
Haare,
geklappt.
oder?
Nee, das Weiß wird gelb, sagt sie, das kriegen wir nicht hin. Ja, habe ich schon gesagt, Spieler des Turniers, Zagorakis, Torschützkönig, damals Milan Baroš, weswegen ich damals auch also unabhängig davon, dass die EM genial war für mich, habe ich auch noch die Tipprunde in der Schule gewonnen, wo auch sogar unser Hausmeister mitgetippt hat und einige Lehrer. Haben wir gut groß aufgebaut, da habe ich gewonnen, weil ich Milan Baroš als einziger als Torschützkönig getippt habe. Und bin sozusagen am letzten Spieltag, weil ein gewisser Van Nistelrooy nicht mehr getroffen hat und so weiter, bin ich dann an allen vorbeigezogen mit den 5 Bonuspunkten und habe dann am Ende den Pott abgeholt. Genau, und dann haben wir noch das UEFA All-Star-Team. Da hast du im Tor Peter Cech und Nikopolidis. Abwehr Campbell, Cole, Delas, Olof Melberg, Ricardo Carvalho, Sartorellis und Sambrotta. Mittelfeld Ballack, Figo, Lampard, Maniche, Nedved, Zagorakis und Zidane.
So
Und im
gemischt hatten wir
Sturm.
das selten. Wir haben ja
Ja,
jetzt hier
ja.
seit 88 alle Europameisterschaften besprochen. So eine, was Nationalitäten betrifft, gemischte Top-11 hatten wir noch nicht.
Ja, weil es einfach auch das Turnier der Namenlosen war, ne? Also, ich muss sagen, da waren ganz wenig Mannschaften, die geliefert haben, wo man es hätte erwarten können. Und dann sind einfach andere herausgestochen. Im Sturm Milan Baroš, Charisteas, Henrik Larsson, Cristiano Ronaldo damals mit 19, ein gewisser Wayne Rooney mit 20, 21 damals, Jóndal Tómasson und Ruud van Nistelrooy. Und das war's auch schon. Und bei mir klingelt es im Kopf die ganze Zeit, ich höre die ganze Zeit nur Forza von Nelly Furtado im Hinterkopf. Das war
Ja, und
echt, das war.
einige Trainer mussten nach dieser Europameisterschaft ihren Job abgeben, ne? Also unter anderem Rudi Völler, ne? Aber auch der spanische Trainer.
Was ist Scolari? Wo ist der geblieben?
Trapattoni war doch. Ach so, Scolari für Portugal.
Portugal.
Scolari ist nicht gefeuert worden,
Ach,
ne?
krass. Obwohl man zweimal gegen Griechenland verliert?
War er nicht sogar 2006 beim Spiel um
Ja, ich
Platz
meine
3 in
schon.
Deutschland noch Trainer der
Ich
Portugiesen?
meine schon, ja.
Bin mir nicht
Ja.
sicher. Also da entschuldigt bitte, wenn wir da nicht alles wissen. Ja, die wohl wahnsinnigste Europameisterschaft der Geschichte neben der dänischen Geschichte 1992 war damit
Ja.
Historie und die Griechen haben das Unmögliche möglich gemacht durch die, wie sagte er schon einst bei Werder Bremen so häufig, kontrollierte Offensive von Otto Rehagel.
Also das, also ich hab ja auch eine DVD, nur von dem Turnier. Ich glaube, immer wenn die EM ist, hole ich die raus und gucke mir die einmal an. Das ist einfach nur. Ah. Die Jungs haben einfach das Herz auf den Platz gelassen, so wie man es eigentlich von jedem anderen Team auch erwarten sollte.
Das ist ein schönes Schlusswort, denn am Ende gewinnst und verlierst du Turniere und Spiele mit oder ohne Herz. So sieht's aus. Nico, ich danke dir vielmals. Wir sprechen uns in 14 Tagen wieder. Dann
Genau.
geht es um die Europameisterschaften 2008 und 2012. Ich sag schon mal vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gehabt euch wohl. Nico, die letzten Worte liegen bei dir. Ciao, ciao.
Immer wieder schön, mit dir aufzunehmen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Guckt euch die Highlights an. YouTube ist voll davon. Ob es ein Rehagel ist, der über einen Platz. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Ansonsten euch noch einen schönen Tag. wo auch immer ihr diese Folge gehört habt, und schaltet bitte beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir die nächsten EM besprechen. Micha, vielen Dank. Ciao.